1%. Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute spreche ich in unserer neuen Episode mit dem Vorsitzenden der Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern, natürlich der AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer, und mit seinem Kollegen Enrico Schuld, dem Sprecher der Fraktion für Bildungs- und Schulpolitik. Es soll gehen um den sogenannten Fall Loretta, also den Fall, wo in Riebnitz-Damgarten, einem Ort einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, eine junge 16-jährige Schülerin durch die Polizei aus dem Unterricht gebracht wurde. Denn ihr wird vorgeworfen, im Grunde genommen patriotische, heimattreue, AfD-nahe TikTok-Videos verbreitet zu haben. Der Fall aus Riebnitz-Damgarten rund um die Schülerin Loretta hat mittlerweile hohe Wellen geschlagen, nicht nur konservative, patriotische Medien haben darüber berichtet. Der Fall hat es in die Mainstream-Presse, in die Tagesschau und ja, ganz generell in das Gedächtnis und die Gespräche der Menschen in unserer Republik geschafft. Daher sprechen wir in dieser Episode mit zwei Politikern, zwei Personen, die ganz nah dran sind an diesem Fall und die ihrerseits dafür gesorgt haben, dass der Fall auch politisch in Mecklenburg-Vorpommern auf die Agenda kommt. Ich habe mir also Nikolaus Kramer und Enrico Schuld geschnappt, um heute für die Lagebesprechung von 1% über den sogenannten Fall Loretta zu sprechen. Viel Spaß mit dieser Episode. Lieber Herr Kramer, Ende Februar wandte sich der Schulleiter eines Gymnasiums in Riebnitz-Damgarten an die örtliche Polizei. Der Rest, also das, was dann passierte, ist im Grunde genommen bereits jetzt Zeitgeschichte. Die Mutter der betroffenen Schülerin, und das ist jetzt vielleicht das Besondere, hat sie kurz nach dem Vorfall ins Vertrauen gezogen. Können Sie uns die Tage nach dem ja mittlerweile doch deutschlandweit bekannten Vorfall mal aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive schildern, die vielleicht so in den Medien noch nicht zu finden ist?
Ja, Herr Stein, vielen Dank zunächst einmal für Ihr Interesse. Dazu muss ich eines vorweg sagen, dass ich mit der Mutter der betroffenen Schülerin seit einigen Jahren lose bekannt bin und sie sich eben deshalb an mich wandte. Natürlich auch mit dem Wissen, dass ich Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern bin. Und sie hat mir dann den Vorfall geschildert am Telefon und sie war total aufgelöst und schockiert, verständlicherweise. Und ich habe da auch sofort dann die Brisanz des Ganzen erkannt. Ich bin selbst auch nach wie vor immer noch fassungslos, dass überhaupt solche Vorgänge da geschehen können an den deutschen Schulen hier in Mecklenburg-Vorpommern, die ja eigentlich Hort sein sollten und Schutzraum für unsere Kinder und Jugendlichen, die da zur Schule gehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gut, dass sowohl die Mutter als auch die Loretta da sehr taffe Personen sind und damit umzugehen wussten, bis es dann nachher die großen Wellen in den Medien geschlagen hat. Also die Mutter schilderte mir persönlich auch, dass sie am ganzen Körper gezittert hat, dass sie auch mit dieser ganzen Welle an Berichterstattung überhaupt nicht gerechnet hätte, dass es bundesweit niedergeschlagen hat, aber eben auch sehr emotional reagiert hat sie auf die Unterstützung, die sie erfahren hat. Zum Beispiel hat dann unsere Bundesvorsitzende Alice Weidel dann ihr auch, also der Tochter der Loretta, ein Buch geschickt mit einer persönlichen Widmung und so. Und das fand ich schon sehr stark. Und da gibt es ja auch noch einige andere Akteure, so wie von 1%, aber da werden Sie ja dann sicherlich dazu auch noch berichten können. Ja, und wie gesagt, ob dieser ganzen Brisanz habe ich dann unseren bildungspolitischen Sprecher Enrico Schuld mit zu Rate gezogen und habe gesagt, hier Enrico, da müssen wir was machen. Das müssen wir im Bildungsausschuss vortragen, die ganze Geschichte. Und so ist diese ganze Maschinerie eigentlich ins Rollen gekommen. Und so haben wir das dann als Landtagsfraktion sozusagen an uns gezogen. Nicht, weil wir das jetzt als total berichtenswert empfunden haben, sondern einfach als absolute Ungerechtigkeit und vor allen Dingen auch ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dieser Loretta. Und das war uns eben ganz wichtig, hier aufzuzeigen, dass man sich offensichtlich, mehr als offensichtlich, nicht an den Beutelsbacher Konsens, das Neutralitätsgebot an den Schulen hält.
Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das jetzt mal so, was soll ich sagen, aufklären oder beziehungsweise mal darstellen, weil ich mich natürlich schon gefragt habe, als ich das las in der Presse, dass sich eine Mutter an einem Gymnasium an ja eine doch relativ oder recht bekannte Person innerhalb der AfD wendet, da ist man natürlich erstmal überrascht. Das ist ja nun keine Selbstverständlichkeit. Man hat ja durchaus das Gefühl, dass oft eher das Gegenteil der Fall ist, also dass man die AfD vielleicht da immer noch so ein bisschen meidet. Aber das ist ein Thema, auf das ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Herr Krammer, Sie haben es bereits gesagt, Sie haben Ihren Kollegen Herrn Schuld, der also auch mit uns heute hier im Podcast ist, dankenswerterweise hinzugezogen. Herr Schuld, Sie sind ja Sprecher der AfD-Fraktion für Bildungs- und Schulpolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, auch wenn die AfD in Mecklenburg-Vorpommern schon des Öfteren stärkste Kraft in Umfragen war, kämpfen Sie vermutlich mit den gleichen Problemen wie auch andere Politiker dieser alternativen Partei beziehungsweise von alternativer Politik. Wie konnten Sie denn als Bildungssprecher, aber auch als Fraktion die Familie dann konkret auch unterstützen?
Ja, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank für die Einladung. Es ist so, dass sich die Mutter an uns wandte, zunächst an Nikolaus, und dann hat Nikolaus mir diese E-Mail weitergeleitet und wir sind dann natürlich erstmal in Kontakt getreten. Und es klang alles sehr plausibel, es klang alles sehr glaubwürdig, und dann haben wir die Sache in den Bildungsausschuss getragen. Ich habe das als Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung setzen lassen für meine Fraktion. Und dann merkte ich, wie der Staatssekretär, also Polizeieinsatz am 27.02. im Richard-Vossilo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten, und dann merkte ich, wie der Staatssekretär total ins Schwimmen kam. Und da merkte ich, oho, da ist auf jeden Fall mehr dran. Und wenn man sich da wirklich die ganze Chronologie der Ereignisse einmal anschaut, dann ist das wirklich, der Fisch stinkt vom Kopf her. Es gab ja diese offizielle Anweisung des Bildungsministeriums, auf die sich der Schulleiter da berufen hat. In der Bildungsausschusssitzung konnte der Staatssekretär dazu erstmal nichts sagen. Und dann haben wir natürlich weiter aufgeklärt, Befragung der Landesregierung und so weiter. Und dann kam die Sache tatsächlich ins Rollen. Der Kasus Knaxus war einfach diese Anweisung, die 5 Tage zuvor an alle Schulleiter gegangen ist, wo drin stand, dass bei solchen Fällen sofort die Polizei zu rufen ist. Und das ist einfach eine völlige Unverhältnismäßigkeit. Also das ist natürlich so, dass das Schutzraum ist, die Schulen. Und da können wir das Mädchen nicht derart an den Pranger stellen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin selbst zweifacher Vater, dass die Polizei da kommt wegen einer Banalität und da so ein Exempel statuiert. Deshalb haben wir, wie gesagt, das weiter forciert und haben das weiter auch aufgeklärt. Und dann hat es eben auch diese medialen Wellen geschlagen und auch zu Recht natürlich.
Herr Schuld, an diesem Punkt würde ich gerne nochmal einhaken, weil das doch eine sehr interessante Sache ist, die wir vielleicht nochmal besprechen sollten. Denn ich glaube, dass es da so eine Art Weisung gegeben hat an die Schulleiter. Das ist eine Sache, die in der Öffentlichkeit sicherlich diskutiert wurde, aber die bei vielen unserer Zuhörer und auch bei vielen Menschen da draußen, die vielleicht von dem Fall nur in der Mainstream-Presse gelesen haben, der nicht so richtig bekannt ist. Also da würde ich, wie gesagt, gerne noch mal drauf eingehen. Das heißt, es gab hier tatsächlich eine Art Weisung oder Hinweis an die Schulleiter in Mecklenburg-Vorpommern, wie kann man sagen, rechte Fälle oder Fälle von Meinungsabweichungen zu melden. Kann man das im Prinzip so nochmal zusammenfassen?
Ja, ganz so deutlich stand es ja nicht geschrieben. Also wir haben dieses Rundschreiben auch erst in der Sondersitzung des Bildungsausschusses bekommen. Das Bildungsministerium tat sich da sehr schwer, hat sogar auch eine Auszeit genommen und hat es dann trotzdem den Bildungsausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt. Es ist ein Schreiben, was sich auf Notfälle bezieht. Da ist ganz klar geregelt, beim Amoklauf an Schulen, bei Waffenbesitz und bei Drogenbesitz ist sofort die Polizei zu rufen. Und da steht aber eben ein 4. Punkt noch drauf, und da steht Missbrauch digitaler Medien. Und kurzer Absatz darunter steht einfach, aber auch wenn jetzt keine Gefahr in Verzug ist, dann soll man natürlich den obligatorischen Weg gehen und so ein Formular ausfüllen. Und das trifft ja für diesen Fall jetzt zu. So, der Schulleiter, dieses Rundschreiben ist 5 Tage zuvor an alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern versandt worden. Und daraufhin hat sich der Schulleiter halt berufen gefühlt, jetzt die Polizei zu rufen. Aber was natürlich auch erstaunt bei dieser ganzen Angelegenheit ist, dass diese E-Mail, die Denunziations-E-Mail, die war ja von einem anonymen Absender, am 26.02. frühmorgens schon in der Schule einging, um 7.12 Uhr, so wurde es uns berichtet im Bildungsausschuss. Und am 24 Stunden später oder mehr als 24 Stunden später, am 27.02. um 9.45 Uhr, hat der Schulleiter dann erst die Polizei gerufen. Also es wäre in 24 Stunden Zeit gewesen, die Mutter einfach mal zu kontaktieren oder, wie gesagt, das im anderen Rahmen zu klären. Und dann muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen, dass da ja nichts strafrechtlich Relevantes gepostet wurde. Also das ist aus meiner Sicht natürlich zweierlei verwerflich. Einerseits der Auftritt der Polizei, aber auch der Schulleiter, der da völlig überzogen reagiert hat und vielleicht aber auch so die, ja, das Bildungsministerium, also diese Stoßrichtung war ja offenkundig, was das Bildungsministerium da bezweckt, sozusagen rechte Gesinnung in Anführungszeichen an den Schulen massiv zu bekämpfen, und da meinte er wahrscheinlich jetzt ein Exempel statuieren zu müssen. Aber das ist wirklich ein starkes Stück, und auch danach, nach diesem Polizeieinsatz, hat der Schulleiter die Mutter nicht kontaktiert. Sie hat selber ihn angerufen, und das hat sie dann einfach auch so wütend gemacht und traurig gemacht, dass sie sich an uns wandte, an die AfD-Fraktion, und wir haben es dann wirklich dann auch aufgeklärt, den Fall.
Ja, das sind wirklich sehr interessante Ausführungen. Also ich glaube, dass das in der Richtung oder in diesem Fall noch nicht jeder wusste, und da würde ich Herr Kramer gerne nochmal einhaken. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da, ich sag mal vorsichtig, die Privatsphäre der Mutter schützen müssen. Mich würde dann aber als besorgter Vater gewissermaßen nochmal interessieren, wie die Mutter dann reagiert hat, beziehungsweise reagieren musste. Herr Schulz, Sie haben gesagt, der Schulleiter hat keinen Kontakt gesucht zur Mutter. Das wäre ja eigentlich das Selbstverständliche gewesen. Jeder, der selber Kinder hat und der mit Lehrkräften oder Kindergarten aufsehen, wollte ich schon sagen, mit Kindergartenkräften zu tun hat, der weiß, dass da das persönliche Gespräch Gold wert sein kann.
Ja, natürlich.
Genau, und wie hat die Mutter dann konkret davon erfahren? Wie hat sie reagiert? Das würde mich schon nochmal interessieren. Also das muss ja, ich will nicht sagen, eine Verzweiflungstat gewesen sein. Das klingt so ein bisschen krass, dass sie sich sozusagen an die AfD gewandt hat. Aber das schien ja für sie so ein einziger Ausweg gewesen zu sein.
Ja, also wie schon erwähnt, sie war total aufgelöst, war schockiert. Und hat mir auch gesagt, also das hätte sie sich nicht vorstellen können heutzutage. Das ist ja wie zu schlimmsten Stasi-Zeiten, dass hier sofort die Polizei da hinzugezogen wird. Und das Schlimmste, was die Mutter eben auch zu mir meinte und was wir alle drei auch so empfinden, wir alle drei sind ja Väter, ist, also am schlimmsten hat sie empfunden, dass dieser Schulleiter eben auf diese anonyme Mail reagiert hat. Aber nicht in der Form, wie das jeder von uns erwartet hätte, dass er eben mit der Mutter Kontakt aufnimmt. Das erwarte ich doch einfach als Eltern, dass wenn mein Kind irgendwie an der Schule ein Fehlverhalten gezeigt hat, und das war ja noch nicht mal ein Fehlverhalten und schon gar nicht an der Schule, sondern es dreht sich ja hier um ein TikTok-Video, um TikTok-Posts, dass sie als Mutter eben von der Schulleitung nicht verständigt worden ist. Das wäre der einfachste und vor allen Dingen auch in meinen Augen der verhältnismäßigste Weg gewesen. Ne? Also das ist absolut, wie gesagt, ich bin nachhaltig schockiert über das gesamte Vorgehen.
Ja. Kann ich vielleicht auch noch mal kurz einhaken. Und das ist ja bitte. So, dass sich der Schulleiter dann auf dieses Rundschreiben berief, also gegenüber der Mutter, und sagte, hören Sie zu, Frau Punkt, 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 ich darf gar nicht anders reagieren, weil wir haben vor fünf Tagen, dieses Schreiben des Bildungsministeriums bekommen. Und das haben wir im Bildungsausschuss dann thematisiert und merkten, da ist ja wirklich was dran. Und das war einfach so dieses Schreiben, wie man dann, oder wo man offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Und was jetzt natürlich im Nachhinein geklärt werden muss, wie will man künftig mit solchen Situationen umgehen? Also wir können ja nicht jedes Mal bei irgendwelchen Posts, und man muss ja auch sagen, das hat das Mädel ja in der Freizeit gepostet, das war überhaupt gar keine Rechtfertigung, jetzt in der Schule diese Sache zu thematisieren, aufgrund einer anonymen E-Mail. Und da muss man einfach sagen, wie gehen wir künftig damit um, und was hat das auch für Konsequenzen im Bildungsministerium? Ich kann nicht solche Sachen rausgeben an Schulleiter, und daraufhin werden dann halt unsere Kinder denunziert und öffentlich an den Pranger gestellt. Also das ist absolut unmöglich. Und das zeigt aber, mehrere Beispiele zeigen, dass einfach die politische Stimmung aufgeladen ist und dass man offensichtlich Angst davor hat. TikTok ist ja auch ein Medium, wo die AfD auch sehr gut aufgestellt ist, dass man offensichtlich Angst davor hat und sozusagen vielleicht jetzt auch in die Köpfe der Schüler rein will und sie in gewisser Weise auch beeinflussen möchte. Also da bin ich fest von überzeugt.
Hat denn das Bildungsministerium nun, nachdem der Fall ja nun schon ein paar Wochen alt ist, nochmal reagiert, praktisch dieses Schreiben vielleicht nachgeschärft, präzisiert, sich dazu geäußert, vielleicht auch gegenüber ihrer Partei oder in irgendwelchen Ausschüssen, oder hat man diesen Fall jetzt praktisch einfach ignoriert?
Ja, man hat sich hinter den Schulleiter gestellt. Man hat in der Sondersitzung des Bildungsausschusses, die haben wir als AfD-Fraktion beantragt, um da, wie gesagt, auch Klärung herbeizuführen, da hat man sich hinter den Schulleiter gestellt, auch gesagt, dass er, wie gesagt, angefeindet wurde, was auch nicht in Ordnung ist, im Netz beispielsweise. Aber eben auch das Mädchen, die Loretta, wurde natürlich auch angefeindet von Mitschülern und so weiter. Nein, das Bildungsministerium tat sich in der Sondersitzung des Bildungsausschusses sehr schwer. Sie haben uns dieses Rundschreiben auch nur in Teilen zur Verfügung gestellt. Da waren bestimmte Fallkonstellationen aufgeführt, wie man sich zu verhalten hat als Schulleiter, wenn dieser Fall eintritt. Und gerade diese Fallkonstellation, die ja das Interessante gewesen wäre, die hat man uns vorenthalten als Ausschussmitglieder und hat sich dann halt nur demonstrativ hinter den Schulleiter gestellt, sowohl der Innenminister hinter seine Polizei, hinter seine Polizisten und ja, das Bildungsministerium auch hinter den Schulleiter. Und meines Wissens ist auch kein Kontakt mehr zwischen der Mutter und dem Schulleiter erfolgt, dass er sich eventuell entschuldigt hat für dieses Vorgehen. Ja, einfach völlig daneben.
Ja, Sie haben ja den Einsatz der Polizei jetzt schon angesprochen. Das ist nämlich auch einer meiner nächsten Punkte. Ich wollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass die Junge Freiheit am 19. März berichtete, dass am selben Gymnasium es wohl einen weiteren Fall gegeben haben soll. Jetzt nicht in dieser Schwere, aber wo wohl auch eine Schülerin, ein Schüler sozusagen unter Druck gesetzt wurde wegen der eigenen politischen Meinung. Das heißt, Sie haben ja schon angedeutet, dass das eventuell auch durch Vorgabe des Bildungsministeriums in so eine Richtung gehen könnte. Und wenn wir bei dieser Richtung sind, Herr Kramer, der Fall hat ja besonderes Aufsehen erregt, weil die Maßnahmen, die seitens der Polizei durchgeführt wurden, so unverhältnismäßig waren. Sie haben ja diesen Begriff beide auch schon verwendet. Oder wie würden Sie als ehemaliger Polizist diesen Einsatz denn bewerten? Ich meine, ich will mal ganz vorsichtig sagen, der Polizist ist am Ende natürlich auch der Staatsdiener, das ist klar. Das heißt, man kriegt eine Weisung. Ich will nicht sagen, man muss sie in jedem Fall ausführen, aber man ist eben nun mal Staatsdiener. Und wenn da so ein Auftrag reinkommt, will ich mal ganz naiv sagen, dann würde mich zunächst erstmal aus Ihrer eigenen Erfahrung interessieren, weil ich glaube, die wenigsten Zuhörer sind Polizisten. Glauben Sie, wenn sowas reinkommt, dass sich die Polizisten da auch selber an den Kopf fassen und sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn? Können wir das überhaupt machen? Und halten Sie jetzt nochmal zusammengefasst diesen Einsatz denn für verhältnismäßig?
Also ich würde von hinten anfangen. Ja. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, ich halte diesen Einsatz überhaupt nicht für verhältnismäßig. Der ist absolut unverhältnismäßig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die eingesetzten Kollegen, so wie Sie das beschrieben haben, wirklich an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir hier so einen Auftrag auszuführen haben. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich der Dienstgruppenleiter gewesen wäre, bei dem dieser Anruf eingegangen ist, wo der Auftrag dann sozusagen quasi ausgelöst wurde, da fängt das Problem schon im Grunde an, wenn ich, wie gesagt, Dienstgruppenleiter gewesen wäre und der Auftrag an mich ergangen wäre, hätte ich, bevor ich die Beamten dahin geschickt habe, hätte ich schon die typischen W-Fragen gestellt, was ist wann wo passiert, wie viele Leute sind damit beschäftigt und so weiter und so fort, wer ist Geschädigter, wer ist der mögliche Täter. Und diese Fragen müssen natürlich im Zwiegespräch mit dem Direktor erstmal am Telefon geklärt werden, um Informationen zu bekommen, um die Lage vernünftig beurteilen zu können. Und spätestens da hätte ich dann den Direktor gefragt, ob er überhaupt schon mal mit der Mutter Kontakt oder mit den Eltern des Kindes Kontakt aufgenommen hätte. Und wenn sich das alles so dargestellt hätte, wie das am Anfang vielleicht von dem Direktor so gedacht gewesen ist, dann hätte ich auf jeden Fall aber eine Zivilstreife dahin geschickt. Dann hätte ich Beamte, es war am Tagesdienst, hätte ich Beamte der Kriminalpolizei hingeschickt mit einem Zivilfahrzeug, mit Zivilklamotten, um schon allein dieses Aufsehen gar nicht zu erregen. Weil, wie gesagt, Herr Schult hat es ja auch schon erwähnt, die Schülerin ist ja dann auch im Nachhinein dann Anfeindungen ausgesetzt gewesen auf verschiedenen sozialen Netzwerken, aber auch eben persönlich in der Schule. Und das sorgt natürlich für Aufsehen, ne? Und da kann ich doch keine uniformierten Beamten dahin schicken. Und also wie gesagt, absolut unverhältnismäßig. Und das Krasse ist, dass sich dann der Innenminister Pegel hier das Verhalten sogar rechtfertigt und dann zynisch in seiner Rechtfertigung auch meint, sie ist ja immerhin nicht mit Handschellen abgeführt worden. Nochmal, es waren hier keine Straftatbestände. Und jeder, der sich bisher gefragt hat, was Frau Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Familienministerin Lisa Paus mit ihrem Demokratieförderungsgesetz meinen, wenn sie sagen, dass man schon einschreiten müsse unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, der hat jetzt genau in diesem Verhalten die Antwort darauf bekommen, was unsere Bundesinnenministerin damit meint. Und das ist absolut demokratiegefährdend, finde ich, und nicht demokratiefördernd. Also wie gesagt, ich bin immer noch schockiert. Das ist nicht gespielt. Sie hören es mir an. Also von allen Seiten unverhältnismäßig und vor allen Dingen völlig falsch vorgegangen. Wie gesagt, nach wie vor muss man immer zuerst den Kontakt mit den Eltern suchen, egal was passiert.
Und dürfte ich nochmal nachhaken? Ich meine, das ist ja nun mal interessant, wenn man einen ehemaligen Polizisten auch mal zu so einer Sache befragen kann. Ich denke, dass der Begriff der Gefährderansprache ist ja was viele unserer Hörer vielleicht kennen, denn wir haben in der Vergangenheit relativ häufig auf 1%.de über Gefährderansprachen berichtet. Die ergingen dann aber glücklicherweise zumeist an Ausländer, die Straftaten begangen haben. Und da haben wir uns immer so, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen darüber mokiert, weil diese Gefährderansprache ja im Endeffekt eine relativ, oder aus meiner Sicht eine relativ zahnlose Angelegenheit ist. Insofern sie natürlich nicht mit so einer Show verbunden ist wie hier in der Schule. Mhm. Könnten Sie vielleicht in ganz einfachen Worten, sage ich mal, nochmal für den Zuhörer trotzdem erklären, wenn man Polizist ist, wozu ist eine sogenannte Gefährderansprache eigentlich da? Wozu braucht man sowas? Und ist man, also mal wirklich aus dem Dienstalltag gesprochen, hat man bei diesen Gefährderansprachen denn tatsächlich die Hoffnung, dass sich dadurch etwas tut? Oder ist das wie so eine Art Vorschrift, die man eben erfüllen muss?
Naja, zunächst muss ich sagen, dass es diese Gefährderansprache im eigentlichen Sinne in unserem Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern nicht gibt. Da verlässt man sich auf eine sogenannte Allgemeinverfügung. Und hat so ein normenverdeutlichendes Gespräch. Also da werden dann dem potenziellen Gefährder, dem wird dann mitgeteilt, dass er eben bestimmte Dinge nicht tun darf, dass er bestimmte Dinge zu lassen hat. Und wird ihm eben auch aufgezeigt in dieser Gefährderansprache, in diesem Gespräch, die Konsequenzen, die daraus erfolgen können. Ne? Dass man zum Beispiel, ich kenne es auch aus dem Bereich zum Beispiel von Fußballspielen, dass man dann potenzielle Gewalttäter Sport, so nennt man die, dass man die sich rauspickt und sagt, also wenn ihr euch in Stadionnähe blicken lasst, ihr wisst, ihr habt Stadionverbot, das solltet ihr besser lassen. Das ist hier eine offizielle Gefährderansprache. Da gibt es dann auch immer ein Schriftstück, wird dann mit ausgehändigt, wo dann auch die Konsequenzen draufstehen. Und wenn man dem dann nicht nachkommt, dann wird eben angedroht, dann wird es halt eine Platzverweisung geben oder dann in der Folge, wenn man auch der nicht nachkommt, dann in Gewahrsamnahme, also sprich wird man dann festgesetzt. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass dann das polizeiliche Gegenüber sich der Konsequenzen so bewusst wird, dass er dann eben zukünftig es unterlässt, eben genau das nicht zu tun, was ihm da in dieser Gefährderansprache dann gesagt worden ist. Ja. Und in dem Fall ist wohl dem Mädel da gesagt worden, also du solltest dir schon überlegen, ob du hier noch weiter bei TikTok irgendwie Pro-AfD-Videos postest oder sonst. Aber den genauen Inhalt dieser Gefährderansprache kenne ich nicht und ich weiß auch nicht, fällt mir jetzt dazu gerade ein, ob da überhaupt auch so ein Formular, so ein Vordruck da ausgehändigt worden ist der Schülerin. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber das können wir ja nochmal recherchieren.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Herr Schult, ich würde gerne bei Ihnen nochmal nachhaken, ob Sie wissen, ob jetzt der Schülerin, weil wir gerade bei dem Punkt auch der Strafbarkeit sind, wir haben ja schon festgestellt, dass im Grunde genommen hier keine strafbare Handlung vorliegt. Das ist ja das Absurde an dem ganzen Fall. Ob Sie wissen, ob der Schülerin, aber und deswegen auch Sie im Falle des Bildungsausschusses, ob dem Schulleiter eventuell irgendwelche Konsequenzen nun drohen. Also wird irgendjemand aus dieser Sache, um es mal ganz salopp auszudrücken, mit einer Strafe, mit einer Rüge, mit einem blauen Auge rausgehen oder ist das jetzt so eine Pattsituation aus rechtlicher Sicht?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie es jetzt weitergeht, wenn man dieses ganze Verhalten jetzt nochmal rechtlich prüfen lässt. Das wäre vor dem Verwaltungsgericht möglich. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wäre möglich beim Bildungsministerium. Die Bildungsministerin hat sich jetzt dezidiert auch hinter den Schulleiter gestellt und gesagt, nein, er hat nach Vorschrift gehandelt, hat alles richtig gemacht. Es kann natürlich sein, dass die Vorschriften jetzt oder das Rundschreiben des Bildungsministeriums rechtlich nicht ja, haltbar sind und dass das Verwaltungsgericht dieses beispielsweise kippt. Aber wie es jetzt ausschaut, ist es so, dass das die Landesregierung gesagt hat, nein, wir haben alles richtig gemacht. Sowohl die Bildungsministerin hat gesagt, der Schulleiter hat alles richtig gemacht, er hat nicht unverhältnismäßig gehandelt. Aber auch der Innenminister hat gesagt, die Polizisten haben nicht unverhältnismäßig gehandelt. Und das ist ja das ganze Dilemma, vor dem wir stehen, dass wir sagen, okay, es ist dieser Fall vorgefallen, aber letztlich hat es keine Konsequenzen. Die einzige Konsequenz, die ich sehe und die in gewisser Weise auch vielleicht ganz gut ist, dass sich die Lehrer jetzt auch etwas zurücknehmen und mal kritisch hinterfragen, okay, wie weit darf ich jetzt durch den Beutelsbacher Konsens überhaupt gehen? Was darf ich thematisieren? Was geht quasi schon zu weit? Und das ging ja offensichtlich zu weit, dass man da dort eingegriffen hat. Und ich glaube, da werden einige Lehrer sensibilisiert werden durch diese ganze Berichterstattung beispielsweise. Und wir bekommen ja als AfD-Fraktion des Öfteren ja, Arbeitsmaterialien von irgendwelchen Eltern, wo die der meinen, guck mal, das wurde jetzt in der Schule ausgeteilt, da geht es jetzt ganz klar gegen die AfD, ist das überhaupt zulässig? Also da wird man, glaube ich, in Zukunft etwas vorsichtiger sein, auch im Lehrerkollegium.
Sie haben jetzt einen sehr interessanten Begriff fallen lassen, den ich auf meiner Liste tatsächlich auch stehen hatte. Das ist die Dienstaufsichtsbeschwerde. Da würde ich, Herr Kramer, bei Ihnen, ich muss leider nochmal nachhaken, Stichwort Polizei, weil das so ein interessantes Thema ist auch, neben diesen ganzen Bildungsfragen. Ich musste da sofort an die klassische Dienstaufsichtsbeschwerde denken. Ich meine, wer mit der Polizei vielleicht aus bestimmten Gründen, Sie hatten Fußball genannt, aus der anderen Perspektive auch schon mal zu tun hatte, der weiß, dass diese Dienstaufsichtsbeschwerde ein sehr interessantes Mittel ist, Stichwort Personalakte und Beförderung und so weiter. Wäre das vielleicht so ein Mittel, was man bei so einem krassen Fall als Elternteil auch anwenden könnte? Oder ist das so im Polizeidienst eigentlich eine Sache, wo man sich sagt, naja, meine Güte, das kommt eben vor, das gehört zum Geschäft und das ist eben so. Also ich möchte jetzt natürlich niemanden dazu aufrufen, die Polizei anzuschwärzen oder ähnliches, darum geht es gar nicht, aber ist natürlich schon eine interessante Frage. Sind diese Dienstaufsichtsbeschwerden eine Sache, die interessant sind? Vielleicht für betroffene Eltern zum Beispiel?
Naja, nun geht es ja nicht darum, die Polizei irgendwie anzuschwärzen oder auf der anderen Seite zu schützen, weil die Polizei, der Polizeibeamte ist natürlich an rechtsstaatliches Handeln gebunden. Und wenn er da den Auftrag bekommt, da hinzufahren und mit dem Mädchen zu reden und auch eine Gefährdeansprache durchzuführen, wobei die Polizei das ja anfangs noch verneint hat und gesagt hat, dass es keine Gefährdeansprache gab, aber dann nachher auf Nachfrage der Jungfreiheit dann eben zugegeben hat, dass es eine Gefährdeansprache gegeben hat, würde ich aber, wenn ich die Mutter wäre, nicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde zulasten der eingesetzten Beamten dort tätigen, sondern wenn, dann zu demjenigen, der den Auftrag ausgelöst hat, was dann in dem Fall offensichtlich der Dienstgruppenleiter gewesen ist. Ja. Und das würde ich schon aufklären wollen, weil wie gesagt, also natürlich, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren, aber dennoch ist die Polizei mit ihrem Einsatz oder mit ihren Einsätzen an rechtsstaatliches Handeln gebunden. Und da muss man sich immer auch fragen, ist die Maßnahme verhältnismäßig? Ist sie auch geeignet, um eine bestimmte Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden? Und wenn ich also von diesem Dreisatz der Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit ausgehe, jetzt fällt mir spontan der dritte nicht dazu ein, dann muss ich das verneinen, dann kann ich so einen Einsatz nicht durchführen. Und spätestens an der Verhältnismäßigkeit scheitert es ja, ne? Das ist, ja. Natürlich ist dieses Mittel der Gefährdeansprache und das Hinfahren der Polizei geeignet gewesen, um ein bestimmtes Vorgehen, hier das Posten von TikTok-Videos zu unterbinden. Aber es ist, wie gesagt, in keinem Fall verhältnismäßig. Und deswegen sehe ich hier auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde seitens des auslösenden Einsatzbeamten dort für angemessen an. Muss ich ehrlich gestehen, ja.
Kommen wir vielleicht ein bisschen weg vom konkreten Fall, denn wir wollen ja in dem Podcast auch ein bisschen über die Hintergründe solcher Dinge sprechen. Sie haben das ja beide schon ausgeführt. Sowas passiert ja nicht im luftleeren Raum. Ich will jetzt mal auf den politischen und sonstigen Hintergrund des Schulleiters in diesem Podcast nicht eingehen. Auch das wäre sicherlich ein ganz interessantes Thema, das man auswalzen könnte. Dass solche Dinge, wie gesagt, nicht vom Himmel fallen, sondern dass Schulleiter auch politisch motiviert womöglich handeln, das kann man sicherlich nicht ausschließen. Nun leben wir selbst im Osten der Republik, über den Westen wollen wir an der Stelle mal schweigen, auch in Landesteilen, wo es trotz der Stärke der AfD, wir haben ja nun dieses Jahr auch entscheidende Wahlen im Osten, zu solchen Fällen kommt. Das sind eben nicht nur Dinge, die im Westen passieren. Und da möchte ich, wie gesagt, ein bisschen auch auf diese Hintergründe eingehen. Am 23. Februar, das habe ich mir mal rausgesucht, wurde in besagtem Gymnasium in Ribnitz-Damgarten eine Ausstellung mit dem Titel Demokratie stärken der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung eröffnet. Auch das wissen Sie beide selbstverständlich. Ich möchte Sie, Herr Schuld, aber fragen, was haben solche Ausstellungen in einer Schule verloren? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, wie politisch korrekt sind unsere Schulen und wie sehr sind sie zu, ja, nicht nur Erziehungsheimen ist das falsche Wort, zu Erziehungseinrichtungen geworden, wo junge Menschen zu anständigen Bürgern, meinetwegen auch Staatsbürgern herangebildet werden, sondern wie stark ist die Schule auch heutzutage politisch und wie sehr spielen solche Institutionen, NGOs und ähnliche Organisationen in den Schulalltag rein, auch in die Lehrpläne?
Ja, das ist natürlich sehr oft, dass halt gerade solche Vereine, Friedrich-Ebert-Stiftung, dort sich anbieten und in Anführungszeichen Demokratiearbeit anbieten. Und das passiert ja auch nicht ohne Hintergedanken. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern jetzt, dass die 16-Jährigen künftig wählen können. Und da möchte man sie ja quasi dann schon in Anführungszeichen demokratisch bilden. Und leider passiert das immer mehr, dass sozusagen die basalen Fähigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, geraten ins Hintertreffen und man beschäftigt sich immer mehr mit politischer Bildung und das ist einfach, was wir auch merken in den Lehrplänen. Wir haben vor kurzem einen Antrag dazu debattiert hier im Landtag, wo die Linke, die SPD und Linkspartei, die Landesregierung, die rot-rote Landesregierung, eben noch mehr politische Bildung gefordert haben, noch mehr Gedenkstättenfahrten und so weiter. Und man möchte einfach dort irgendwo eine Deutungshoheit erlangen, das muss man ganz klar sagen. Und viele Lehrer fühlen sich dann jetzt auch ermuntert, sich zu bekennen, aufgrund auch dieser ganzen Demonstration. Und ich habe hier noch einen Artikel vom Vorsitzenden der GEW, das ist die Lehrergewerkschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Leschinski hat ganz offen im Blitz geäußert, das ist eine Auflage von 100.000 Exemplaren, dass sozusagen Vertreter der AfD in Führungspositionen gelegentlich Träume von Deportationen und Vergasung missliebiger Menschen äußern. Und das muss man sich mal vorstellen, dieser Mensch vertritt ja ganz viele Lehrer in diesem Land und das sozusagen, jetzt habe ich das Wort vergessen, das äußert er jetzt im Blitz. Und da fühlen sich natürlich viele Lehrer dann ermuntert und zu sagen, ja, hier müssen wir Haltung zeigen. Hier steht auch, wir müssen Diskussionen zulassen, aber wir müssen auch Haltung zeigen. Und das merken wir dann in den Schulen, dass die Lehrer sich ermuntert fühlen, dort jetzt auch eine klare Haltung von den Schülern abzufordern, was ja gegen den Beutelsbacher Konsens einfach verstößt. Da haben wir ja dieses Neutralitätsgebot, wir haben dieses Kontroversitätsgebot, dass man auch andere Meinungen zulassen muss. Aber wir merken das immer mehr. Ich merke das auch an Mitteilungen, die ich von den Eltern bekomme, dass sozusagen die Lehrer jetzt meinen, sie müssten da jetzt sich mal gerade machen und sie kriegen eben auch die Rückendeckung einerseits von der GEW, andererseits vom Bildungsministerium. Da kann ich aber wiederum immer nur allen Eltern raten, wenn sie sich an die Schulleitung, sagen sie, dass sie das Erziehungsrecht haben und sagen sie, dass das eben auch objektiv und neutral berichtet werden oder unterrichtet werden muss im Unterricht. Man muss sich mit der AfD auseinandersetzen, durchaus. Wir sind eine relevante Größe, wir sind stärkste Kraft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber man muss es eben auch neutral und fair machen. Und da kann man nicht einfach irgendwo einen Zeitungsartikel rauskopieren und den Schülern dann hinlegen, wo der Journalist sich dann mal richtig an uns abarbeitet als AfD. Da muss man eben auch die Gegenposition einfach mal zu Wort kommen lassen. Und ganz ehrlich, wir werden kaum zu solchen politischen Diskussionsrunden eingeladen in die Schulen. Und das will man ja auch nicht sozusagen, dass man seine Inhalte, seine Position auch da mal darlegen kann. Dann kommen dann halt immer irgendwelche Zitate und so weiter, die durchs Netz geistern. Aber das darf nicht sein. Der Lehrer muss sich objektiv mit diesen politischen Themen auseinandersetzen und darf sich nicht zum Erfüllungsgehilfen irgendwelcher politischen Akteure machen lassen.
Ja, ich kenne aus meiner eigenen Schulzeit, die ist auch schon Jahrzehnte nun her, aber auch damals gab es das schon, vor allem im Westen, eben Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist so ein Klassiker, der in vielen Schulen ja als Tafel vorne dranhängt, fast schon wie so eine Art Plakette. Herr Schuld, Sie haben jetzt schon so einen kleinen Hinweis an die Eltern eingebaut. Ich finde es zunächst erstmal sehr interessant, dass sie beide berichten können, dass sie viel Kontakte mit Eltern, teilweise auch mit Lehrkräften, mit Lehrern haben. Das ist ja eine sehr erfreuliche Sache zunächst erstmal. Sie haben jetzt, wie gesagt, so einen kleinen Hinweis schon gegeben. Ich wollte auch in diese Richtung gehen, das trifft sich ganz gut. Ich wollte nämlich fragen, was Sie Eltern und vor allem auch Schülern raten würden, die in so eine Situation geraten wie in Ribnitz-Damgarten. Sie haben jetzt schon gesagt, Eltern können sich praktisch auf dieses Neutralitätsgebot berufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, wie soll man sagen, politisch naiv ist es nicht. Sie haben ja recht. Also Sie haben ja recht, dass die Eltern sich darauf berufen können. Die Frage ist natürlich immer, wie wird seitens des Lehrkörpers der Verantwortlichen darauf reagiert? Ne? Das ist ja das eine, sich darauf berufen zu können. Das andere ist, was wird konkret umgesetzt? Deswegen will ich die Frage trotzdem nochmal stellen. Was würden Sie Eltern, aber vor allem auch Schülern raten, die in vielleicht nicht so eine krasse Situation kommen, wie wir sie jetzt in Ribnitz-Damgarten haben, aber ähnliche Sachen, also dass da Druck ausgeübt wird, vielleicht auch von Mitschülern. Und dann vielleicht auch noch anschließend an Sie beide gerne auch die Frage natürlich, kann man sich in solchen Fällen noch an die AfD wenden? Kann die AfD da was tun? Kreisverband, Fraktion, an Sie beide, was kann man tun?
Also so wie Herr Schulte das vorhin schon gesagt hat, im Ergebnis dieser ganzen Debatte, das ist ja nun wirklich auch bundesweit viral gegangen, kann man nur hoffen, dass sowohl Schüler als auch Eltern als auch die Lehrer auf dieses Thema jetzt sensibilisiert worden sind. Dass jeder nochmal für sich prüft, gerade was die Lehrer und Schulleitung betrifft, bin ich da wirklich neutral? Das ist meine Hoffnung und die Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt. Und natürlich kann ich jedem nur raten, der sich ungerecht behandelt fühlt, egal ob nur als Schüler oder als Lehrer oder in anderen Fällen, wer sich ungerecht behandelt fühlt durch äußere Einflüsse, die man aber dann beeinflussen kann, dann soll er sich natürlich an seinen zuständigen Kreisverband der AfD wenden oder an seine Landtagsabgeordneten. Dafür sind wir vom Volk gewählt worden. Wir sind die Vertreter des Volkes und wir als AfD nehmen diese Aufgabe auch sehr wahr. Also zum Beispiel ist es mir wichtig, dass ich auf jede Anfrage, auf jede Mail, auf jede Instagram-Nachricht, solange sie eine sinnhafte Anfrage ist, eben auch antworte. Dafür bin ich, wie gesagt, gewählt worden. Und das ist dann eben mein Anspruch, auch direkt dann in den Diskurs mit dem Betreffenden zu gehen. Und das kann ich jedem nur raten. Wendet euch an eure Abgeordneten, egal ob auf Kreisebene, Landesebene oder Bundesebene. Dafür sind sie gewählt worden. Und nehmt auch gerne andere Parteien mit ins Boot, von denen ihr denkt, dass man euch da helfen kann. Und natürlich können wir als AfD da auch einiges bewirken, wie jetzt dieser konkrete Fall eben auch zeigt. Herr Schult hat es im Bildungsausschuss das erste Mal angesprochen, dann im Landtag in der Fragestunde. Dann haben wir einen Dringlichkeitsantrag dazu stellen wollen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Philipp D'Acunha von der SPD bügelt diesen Dringlichkeitsantrag ab und meint, das wäre überhaupt nicht dringlich und die AfD würde hier eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Also da hat man uns vorgeworfen, wir würden sozusagen den Täter, den Direktor jetzt verunglimpfen wollen und zum Opfer machen. Das ist völlig irre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das von der ehemaligen Arbeiterpartei. Aber Gott sei Dank ist die SPD ja überall in allen Umfragen auf einem absinkenden Ast. Und auch sollten wir als AfD keine Angst vor dem Wahlrecht ab 16 haben, weil auch da in dieser Alterskohorte sind wir zumindest hier im Osten der Bundesrepublik überall stärkste Kraft. Und ja, na klar, also meine Antwort ist, wir können als AfD natürlich einiges bewirken.
Und ich kann wirklich nur empfehlen, auch den Schulleiter zu kontaktieren oder gerne auch den Lehrer, auch alle Eltern ermutigen, das zu tun. Und erst in diesem Fall, das war es ja die Mutter von Loretta, hat ja den Schulleiter angerufen und nachdem der dann gesagt hat, er kann nichts machen, da haben wir uns jetzt eingeschaltet als AfD. Und tatsächlich, wir stellen kleine Anfragen. Ich habe schon viele kleine Anfragen gestellt, was den Beutelsbacher Konsens angeht. Dann ist es so, dass die Schule sich dazu auch erstmal äußern muss gegenüber dem Bildungsministerium und dass die Schule natürlich auch sensibilisiert ist. Okay, da gibt es jetzt eine Nachfrage, haben wir da jetzt auch richtig gehandelt? Also diese Möglichkeiten gibt es. Wir müssen allerdings aufpassen und die Gefahr sehe ich, dass sozusagen die Kinder sich oftmals gar nicht mehr trauen, denn ihre politische Meinung nach außen zu kommunizieren oder auch im Klassenraum, das zu sagen, ich wähle jetzt AfD, das hat ja die Loretta auch gemacht, als sie sagte, sie findet die AfD nun mal gut und sie wählt die und hat der Schulleiter ja nach ihrer Aussage damit den Augen gerollt. Und das darf nicht passieren. Wir müssen uns oder die Schüler müssen sich weiterhin bekennen zu Parteien und nicht, dass der Lehrer über dieses Überordnungs-Unterordnungsverhältnis daherkommt und sozusagen die einschüchtert. Und ich glaube, in diese Richtung geht das mittlerweile, dass jetzt viele zu Hause schon sagen, ach, sag mal lieber jetzt gar nichts mehr und poste jetzt mal gar nichts mehr bei TikTok. Du weißt ja, was das für Ärger gegeben hat und du kriegst ja noch eine schlechte Zensur. Das darf ihm nicht passieren. Dann sind wir wieder wie zu DDR-Zeiten. Und ich glaube, das wünscht sich keiner zurück. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern sich gerade machen. Wir repräsentieren nun mal hier jeden dritten Wähler in Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb kommt das ja auch bei uns an. Deshalb bekommen wir auch E-Mails, deshalb bekomme ich auch Screenshots und meine Kollegen natürlich auch über die Wahlkreisbüros. Man muss sich mal vergegenwärtigen, dass von den Schülern, die da sitzen, jedes dritte Elternteil wahrscheinlich AfD wählt. Und das ist ja das Gute, dass jetzt alle sensibilisiert sind. Aber eben, wir müssen da die Eltern ansprechen, macht euch da gerade und sprecht den Schulleiter an. Und als Ultima Ratio sind wir natürlich als Abgeordnete auch immer da, das gegenüber dem Schulamt, aber auch gegenüber dem Bildungsministerium mal anzusprechen, kritisch.
Ja, interessant, dass Sie die persönliche Ebene jetzt mit einbauen in unser Gespräch, denn das in diese Richtung wollte ich auch erneut gehen. Also ich habe an Sie beide die Frage, wie Sie privat damit umgehen. Das heißt, Sie sind ja im Vergleich zu diesem Fall Loretta, will ich das mal nennen, ja auch prominente oder vergleichsweise prominente Köpfe der AfD. Das heißt, man kennt sie, die anderen Eltern werden sie kennen, ob nun im Schulalltag oder in der Kindertagesstätte, wo auch immer ihre Kinder gerade sind sozusagen, ob im Fußballverein oder wo auch immer. Das heißt, sie haben ja nochmal die persönliche, spezielle Situation, dass sie auch noch bekannt sind und dass die Kinder hier vielleicht nicht nur sagen, meine Eltern wählen AfD, ich wähle AfD. Das heißt, wenn ich so persönlich werden darf, Sie können das natürlich auch so ein bisschen umschreiben, wie auch immer Sie das möchten. Wie gehen Sie denn mit Ihrem eigenen politischen Engagement um? Also was sagen Sie Ihren Kindern? Sie haben ja gesagt, Sie wollen, Herr Schulz, Sie haben gesagt, Sie wollen den Kindern praktisch nicht mitgeben, zu sagen, halt dich zurück, beziehungsweise äußere nicht deine Meinung. Das ist ja nun auch eine Position, die man seinen Kindern nicht beibringen will, sich zu verstecken vor der Wahrheit. Gleichzeitig kann es natürlich manchmal auch sinnvoll sein, vielleicht sich zurückzuhalten. Das sind sehr schwierige Dinge, die man als Elternteil, glaube ich, oder als Eltern generell gegeneinander abwägen muss. Deswegen möchte ich die Frage an Sie beide stellen, weil ich das ungemein interessant finde, wie Sie persönlich mit dieser Frage umgehen.
Ja, dann fange ich mal an. Natürlich, unser Sohn ist 14, der ist gerade in dem Alter natürlich auch AfD-Sympathisant und wir haben des Öfteren schon darüber gesprochen, wie es in den Schulen halt, die Lehrer wissen auch, dass ich da bildungspolitischer Sprecher bin und natürlich auch hier im Landtag dort immer wieder gerade mich zu Bildungsthemen äußere. Ich sage ihm das, dass wie gesagt dieses Neutralitätsgebot auch vorherrscht an den Schulen. Er hat mir das so bestätigt, dass es da an seiner Schule da auch keine Beeinflussung gibt, dass man sich da auch objektiv, auch insbesondere ihm gegenüber, da verhält. Aber wir sind nun mal auch ein politischer Haushalt und da wird am Armutstisch wird da auch gesprochen über politische Dinge und über Migrationskrise und Inflationsdesaster und so weiter, was da Energiepreise, das findet natürlich auch in allen anderen oder in vielen anderen Familien statt. Und das ist das, was uns sozusagen, was man natürlich auch in die Debatte oder in den Unterricht tragen muss. Man kann ja, wir haben ganz oft Schülergespräche hier im Landtag, dann sitzen da Schüler, dann ist ein Kollege meistens von einer anderen Partei, von einer anderen Fraktion dabei und wir als AfD und dann kommen wir auch in den Austausch. Und da sehen wir doch, dass das gerade diese Kinder betrifft und deren Eltern. Und deshalb muss das auch in einem Unterricht angesprochen und sie dürfen sich einfach nicht einschüchtern lassen, daher auch nochmal meine Bitte auch an die Eltern und gerade nach diesem Fall jetzt in Ribmitz-Damgarten haben wir natürlich noch vermehrt Meldungen bekommen von Eltern und so weiter, die dann auch ganz empört waren und ich glaube, dass sie auch ihre Hoffnung in uns setzen, dass wir dieses Thema hier weiter bespielen und ich bin auch vorsichtig hoffnungsvoll, dass das in dieser Schärfe sozusagen auch nicht wieder vorkommt, sondern dass jetzt auch viele Lehrer und Schulleiter und insbesondere auch das Bildungsministerium wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet haben, dass das solche Wellen schlägt. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir dürfen uns da nicht den Mund verbieten lassen an den Schulen. Und das muss man nochmal ganz klar sagen. Es war nichts Strafbares, was das Mädel da gepostet hat. Und dann kann das nicht sein, dass da solche Reaktionen daraus resultieren, sowohl von der Polizei, auch des Schulleiters. Und dass sich dann auch noch die Landesregierung dort hinter diese Person stellt. Also das ist völlig inakzeptabel.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Da möchte ich dann auch ergänzen, dass wir unseren Sohn zur Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit erzogen haben und aber auch zur Meinungsfestigkeit und dass er seine Meinung eben auch überall vertreten soll. und sich nicht den Mund verbieten lassen soll. Das ist ja eine der größten Errungenschaften, die wir in dieser Demokratie eben feiern können, die Meinungsfreiheit. Und wenn das hier schon in so einer Art, ich will es mal wirklich als Meinungsterror bezeichnen, wenn ich da, also wir reden von einem Schlumpfvideo, ja. Und wir reden davon, dass diese Schülerin gesagt hat, Deutschland ist für mich nicht nur ein Ort, sondern Heimat. Das ist doch schon Meinungsterror, wenn man sowas nicht mehr sagen darf. Und ich persönlich kann auch sagen, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass ich den Eindruck habe, dass in den Schulen, in denen mein Sohn Schüler gewesen ist, man sich schon an das Neutralitätsgebot hält, an den Beutelsbacher Konsens, was aber natürlich eben auch daran liegen kann, dass man da dann besonders vorsichtig ist, ob des Wissens, wer der Vater meines Sohnes ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und also mein Sohn berichtet mir also dergleichen nicht, dass da irgendwie, dass man in bestimmte Richtungen die Schüler drängen würde. Also das bekomme ich nicht berichtet. Natürlich kriegt man auch so von anderen Eltern aber auch mitgeteilt, dass Lehrer mit einem Feine-Sahne-Fischfilet-T-Shirt zur Schule kommen, was ja auch schon mehr als eine politische Botschaft ist. Und das verstößt in meinen Augen auch eben gegen dieses Neutralitätsgebot.
Immerhin Rostock-Fan, ne? Der Mann. Keinen Spaß einzuwerfen. Ja?
Also wie gesagt, ich vermute, aber also wenn ich so im Austausch mit der Lehrerschaft meines Sohnes bin, egal ob das nun schriftlicher E-Mail-Verkehr ist, wenn es um irgendwelche Schulangelegenheiten geht oder bei irgendwelchen Elterngesprächen, erfahre ich diese Neutralität eben ganz normal. Da werde ich auch nicht als der AfD-Fraktionschef behandelt, sondern eben als der Vater meines Sohnes und so möchte ich das eben auch. Aber Wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck und ich vermute aber auch, dass man sich da besonders an das Neutralitätsgebot hält an den Schulen, jeweils von Herrn Schulz und von meinem Sohn oder von den Kindern von Herrn Schulz und von meinem Sohn, dass man da eben besonders penibel darauf achtet, ob das Wissens, wer die Eltern sind und dass einem das auf die Füße fallen könnte, wie jetzt der Fall Loretta in Ribnitz-Sammgarten gezeigt hat.
Da würde ich gern mal trotzdem noch eine Frage nachschieben, die nur bedingt persönlich ist. Und zwar, wenn Sie beide so viel zu tun haben, auch mit Lehrern, also sei es nun durch die eigenen Kinder, sei es aber auch als Abgeordnete und bildungspolitischer Sprecher und so weiter, gibt es denn gleichzeitig auch Lehrer, die sympathisieren, also nicht nur vom Gefühl her, sondern die vielleicht auch mal zwinkern und sagen, hier, ganz gut finde ich euch ja schon. Also ich habe einen sehr guten Freund, der Lehrer ist in Thüringen und na sagen wir mal so, also da ist es dieser klassische Riss, der durch die Gesellschaft geht, was man ja so schön beschrieben hat schon viele Male, der ist auch in der Lehrerschaft dort durchaus präsent. Also dass es dort durchaus auch Sympathisanten und Wähler der AfD gibt. Vielleicht nicht immer nur Leute, die sich auch bekennen, aber ich meine, wenn wir über Themen wie Inklusion sprechen, wenn wir über Themen wie Integration sprechen, gerade auch an natürlich dann westdeutschen Schulen, aber mittlerweile eben auch im Osten der Republik, es gibt ja vermutlich nicht nur verblendete Lehrer, die dann meinen, das geht alles so weiter und man muss sich nur ganz viel anstrengen und dann klappt das alles. Also gibt es da vielleicht auch so Signale in Richtung AfD?
Ja, auf jeden Fall. Die gibt es durchaus. Und die gibt es auch nicht nur versteckt, sondern wir werden auch schon mal dann bei Abgeordnetengesprächen, da wird dann vom Lehrer gesagt, macht weiter so. Oder man sieht ja auch die Fragestellung, wenn die Lehrer sich beispielsweise beteiligen an der Diskussion. Es sind meistens die älteren Semester, muss ich auch ganz klar sagen, die da vielleicht noch nicht so nicht eingenordet wurden an den Universitäten. Aber das gibt es ganz oft. Und ich sag mal, wenn ich jetzt diese Hochrechnung, diese Umfragen, 30%, wir haben natürlich auch bei den Lehrern unsere Anhänger, aber für die gilt natürlich auch der Beutelsbacher Konsens, dass die einfach dieses Thema objektiv betrachten und objektiv unterrichten, also nicht auch jetzt in Pro-AfD-Richtung, das machen die glaube ich auch nicht, weil die sind einfach vielleicht, denke ich mir mal so, noch wirkliche Demokraten. Die anderen werden halt, einige jedenfalls, dann aufgehetzt und gesagt, Mensch, wir müssen hier Haltung zeigen und müssen da ein klares Bekenntnis jetzt gegen rechts und gegen die AfD. Und es wird ja alles in einen Topf geworfen. Aber wir haben wirklich bei ganz vielen Schulbesuchen und so weiter, merken wir die Sympathie durchaus bei den Lehrern.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe selbst im Bekannten- und Freundeskreis habe ich auch den ein oder anderen Lehrer oder die ein oder andere Lehrerin, die mit uns sympathisieren, von denen ich auch weiß, dass die das Kreuz bei der AfD machen bei den entsprechenden Wahlen, aber eben auch aus Angst vor Ressentiments im Kollegenkreis, das öffentlich nicht kundtun würden, ne, und sich nicht öffentlich zur AfD bekennen würden, einfach auch aus Angst, die ja auch durch dieses AfD-Bashing betrieben wird, jetzt auch durch diese ganzen Demonstrationen gegen rechts und so. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also dass der Staat sozusagen dazu aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Das kennen wir aus dem China oder, ne, aus Nordkorea, und das findet jetzt hier in Deutschland statt, und da hat natürlich der ein oder andere dann auch schon mal Angst um seinen Beamtenstatus oder eben einfach auch nur Angst davor, im Kollegenkreis auch einfach ein Stück weit gedisst zu werden, so will ich es mal formulieren. Und deswegen hält man sich da doch eher zurück.
Und die wissen das ja auch, viele Lehrer kennen ja auch unsere Positionen, insbesondere im Bereich der Bildungspolitik, dass wir natürlich für den Erhalt der Förderschulen sind, dass wir wirklich sagen, nicht so viel politische Bildung, sondern mehr Elementarbildung. Mensch, lehrt den Kindern das Lesen, Schreiben, Rechnen und hört sie auf jetzt mit politischen Bekenntnissen jetzt und zu drangsalieren. Das merken die Lehrer ja auch, und die sehen ja auch unsere Programmatik, und das kommt bei vielen natürlich gut an, und deshalb haben wir da bei den Lehrern gar nicht so einen schlechten Stand. Aber da muss ich Nikolaus Kramer recht geben, natürlich wird das so offen keiner kommunizieren und äußern. Wir haben eine linke Bildungsministerin, wir wissen nicht, was in den Schulämtern los ist, und das ist das ist eigentlich die Gefahr, die ich jetzt kommen sehe, dass wir uns immer weiter einigeln und immer weniger Leute sich trauen, sich da auch klar zu positionieren und zu äußern. Das ist einerseits im Lehrerkollegium, aber auch beispielsweise unter den Arbeitskollegen in anderen Berufen. Und das darf nicht passieren, dass wir uns einigeln und unsere Meinung zurückhalten, weil jetzt hier irgendwelche Exempel statuiert werden. Deshalb braucht es uns auch als AfD da klar dagegen anzugehen, auch hier im Parlament, im Landtag, aber auch im Bundestag. Denn die Debatte lebt doch vom freien Diskurs, und die Demokratie lebt doch vom Wettstreit der Argumente. Da bringt es doch nichts, jetzt irgendwelche Meinungen zu dissen und auszuschließen und zu sagen, das sind jetzt die Bösen und das sind jetzt die Guten. Also das wird auf lange Sicht ist das auch nicht von Erfolg gekrönt, dieses Vorgehen auch des Establishments jetzt.
Ja, zumal ja auch, egal ob Lehrer oder Polizisten, aber gerade diese beiden Berufsgruppen das ja nun wirklich auch tagtäglich erleben, ne? Diese Auswüchse unserer irrsinnigen Politik auf Bundes- und auf Landesebene, ne? Ob das jetzt, wie Enrico schon sagte, Herr Schulz schon sagte, ob das jetzt die Migrationspolitik ist, ob das Desaster im Bereich der Energiepolitik ist oder der Inflation und so weiter. Also die Lehrer und die Polizisten erleben ja diese Auswüchse tagtäglich. Ob das jetzt durch Überfremdung an den Schulen ist oder durch einen exponentiellen Anstieg ausländischer Gewalttäter, die Statistiken sprechen ja für sich. Und das leugnen ja mittlerweile auch CDU-geführte Innenministerien nicht mehr, dass das nicht von Hand zu weisen ist. Und gerade deshalb denke ich, dass eben auch gerade in diesen beiden Berufsgruppen, Lehrer und Polizisten, der Zuspruch für die AfD gar nicht so gering ist, weil sie eben, wie gesagt, mit diesen täglichen Auswüchsen leben, umgehen und arbeiten müssen.
Ja, es ist schön, dass Sie beide das gleichzeitig natürlich erwähnt haben, dass sozusagen mit der nächsten Wahl in Mecklenburg-Vorpommern sich da eventuell auch im Bereich der Bildungspolitik was tun könnte. Es ist relativ interessant. In unseren politischen Kreisen, will ich es mal nennen, sind natürlich Fragen wie Migrationspolitik, Energiepolitik. Es wurde auch schon genannt, das Thema der Inflation, also Finanz- und Geldpolitik sind ganz große Themen, die auch sozusagen aus, ja, ich will nicht sagen populistischer Sichtweise auch immer genutzt werden. Die Bildungspolitik ist was relativ gerne unter den Tisch fällt. Aber gerade auch beispielsweise im Wahlkampf in Thüringen, der jetzt ja auch dieses Jahr wieder sehr stark sein wird, und auch im letzten Wahlkampf in Thüringen gab es Umfragen, dass die Bildungspolitik in Thüringen noch über der Migrationspolitik stand. Also es ist ein unfassbar wichtiges Thema, was gerne vernachlässigt wird, auch seitens der AfD durchaus, wenn man natürlich das Thema Migration, Ausländer, Gewalt, Law and Order und so weiter, solche Dinge stehen oft im Vordergrund, logischerweise. Deswegen muss ich zum Abschluss unseres Gesprächs die sehr allgemeine Frage stellen an Sie beide. Da kann man jetzt alles und nichts sagen, aber ich will trotzdem mal fragen, was würde sich denn konkret im Bereich der Bildungspolitik, der Schulpolitik, was würde sich ändern, wenn die AfD in Mecklenburg was zu sagen hätte? Und ich sage das bewusst unter dem Gesichtspunkt, dass natürlich auch jeder Zuhörer verstehen muss, was kann man überhaupt ändern? Also das ist natürlich immer ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass die AfD irgendeinem Landtag sozusagen zur stärksten Kraft wird, vielleicht sogar durch eine Koalition bestimmen kann, wenn man es mal so volksdeutsch aussprechen will, und dann ändert sich alles. Dann fliegen mal ganz banal gesagt alle Ausländer raus und die Bildungspolitik ist super und alles ist wieder gut. Das ist ja nicht der Fall. Was wollen Sie und was können Sie überhaupt ändern, wenn Sie in Verantwortung sind?
Also wenn ich in Verantwortung wäre, wäre meine erste Amtshandlung, die Gendersprache an den Schulen zu verbieten. Dazu haben wir einen Antrag hier eingebracht. Ja. Es wird immer noch, das ist eine kleine Sache, das ist per Verfügung, ist das möglich. Aber die Lehrer müssen sich auch an die Regeln der deutschen Rechtschreibung halten und die Verwaltungsmitarbeiter. Und das wäre sozusagen ein kleiner Schritt, der sozusagen auch gleich umsetzbar wäre. Andere Schritte, die nicht so leicht umsetzbar sind, aber die trotzdem wichtig wären, ist zum einen natürlich der Erhalt der Förderschulen. Derzeit ist es so, dass die Förderschulen lernen hier geschlossen werden sollen in Mecklenburg-Vorpommern. Man will die Schüler dann in die Regionalschulen schaffen. Dort sollen sie unterrichtet werden in großen Klassen mit den Schülern an den Regionalschulen. Ja, das geht völlig daneben. Das wollen die Eltern auch nicht, das wollen die Schulleiter der Förderschulen auch nicht. Leider ist das linke Bildungsministerium da auf dem Holzweg, aber auch CDU und SPD stimmen alle dafür oder haben damals dafür gestimmt, diese Inklusionsstrategie des Landes umzusetzen. Das wäre ein Punkt, den wir sozusagen sofort rückgängig machen würden. Wir würden die Förderschulen lernen dauerhaft erhalten. Ich sagte es bereits, wir würden mehr Elementarbildung, einen größeren Fokus auf die Elementarbildung setzen, nicht so viel politische Bildung und alles, was da dazugehört, auch Stiftungen und so weiter, die da sich an den Schulen tummeln, sondern sich wirklich diesen elementaren Dingen widmen. Und natürlich wäre das ein großes Problem, auch in Mecklenburg-Vorpommern, allerdings auch in anderen Bundesländern, ist ja dieser eklatante Lehrermangel. Da haben wir auch schon Vorschläge gemacht, eine pädagogische Hochschule zu gründen, dass wir sozusagen Lehrer aus dem Land und für das Land ausbilden und dass wir dann nachhaltig und langfristig auch den Lehrerpersonalbedarf da decken. Das ist leider alles abgelehnt worden, aber dass wir sozusagen unsere Bildungspolitik geht, einfach das gegliederte Schulsystem, nicht diesen Einheitsbrei, wir sind alle gleich Philosophie, sondern wirklich, dass wir die Schüler dort beschulen, wo es am günstigsten ist, Förderschulen, Regionalschulen, aber auch Gymnasien, und dass wir sie eben aber auch studierfähig machen und nachher auch fähig machen, eine Berufsausbildung abzuschließen. Das ist so, dass oftmals elementares Wissen fehlt, Unternehmer beklagen sich, Hochschulprofessoren beklagen sich, also unsere Kinder kommen aus den Schulen, aus der Regionalschule und aber auch aus dem, machen ihr Abi, aber sie bringen oftmals das Wissen einfach nicht mit, um den nächsten Schritt dann zu gehen. Und da müssen wir wieder den Grundstein legen, dass wir diese Anforderungen wieder erhöhen, und das wäre jetzt mit einer konservativen Bildungspolitik der AfD machbar.
Ja, da möchte ich noch ergänzen, dass eben der Leistungsgedanke auch wieder zählen muss, ne? Also das, so wie Herr Schulz schon gesagt hat, es können nicht alle gleich sein und es gibt natürlich Unterschiede, und diese Unterschiede gibt es eben nicht nur im Sport oder im sportlichen Wettkampf, sondern eben auch im schulischen Wettkampf, so will ich es mal bezeichnen, und da können eben nicht alle. Es gibt ja diese gausche Verteilung, da können eben nicht alle eben Einzelschüler sein und es können eben auch nicht alle Fünfer- oder Sechserschüler sein. Und das große Mittel wird sich so zwischen 2 und 3 befinden, und Leistung muss eben wieder belohnt werden. Und ist ja eine interessante Frage, Herr Stein, die Sie uns da gestellt haben. Aber Schule ist eben mal ein ganz klassisches Landesthema. Und dennoch müsste man natürlich auch mit allen anderen Bundesländern sich eben auch auf Augenhöhe vergleichen können. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und es ist ja auch hier in Mecklenburg-Vorpommern so, weil Sie ja sagten, dass in Thüringen bei den Umfragen bei den Menschen eben Bildungspolitik immer das wichtigste Ziel ist. Und erst dann kommen so diese ganzen migrationspolitischen Geschichten und Law-and-Order-Politik. So ist es hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch, dass eben die Bildungspolitik ganz oben ansteht. Was ja auch richtig und wichtig ist, weil, und das wäre jetzt mein Schlusssatz auf Ihre Frage, unsere Kinder sind unsere Zukunft und die sind eben das Wichtigste. Und die haben eben auch eine gute, kostenlose, aber auch politisch neutrale Schulbildung verdient. Und das wird es eben nur mit einer konservativen Landesregierung, mit einem konservativ geführten Bildungsministerium geben, eben nicht mehr diese politische Weichheit und Verwaschenheit und vor allen Dingen auch nicht diese Unneutralität, so will ich es mal formulieren.
Herr Kramer, Herr Schuld, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch im Fall Loretta, will ich mal so ein bisschen sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schlusswort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. Und ich hoffe, dass ähnliche Fälle sich nicht erneut ereignen. Sie beide haben das ins Spiel gebracht, dass Sie hoffen, dass dieser Fall, so negativ er nun auch war im Großen und Ganzen, vielleicht auch ein abschreckendes Beispiel hat, und zwar nicht gegenüber konservativen Eltern, sondern gegenüber ja, Polizisten, Schulleitung, was auch immer, diesen Fall in dieser Form nicht wieder hochkommen zu lassen. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stein, das gebe ich gerne zurück und ich wünsche Ihnen natürlich auch ganz persönlich für Ihr Bürgernetzwerk 1% auch weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen und Durchdringen in die Öffentlichkeit.
Vielen Dank.
Danke sehr.